Herzlich willkommen bei No Guts, No Glory, eurem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu No Guts, No Glory, deinem Podcast zum Thema Darmgesundheit im Ausdauersport. Mein Name ist Christian Lindl, ich bin euer Host und nach langer Zeit und langer Pause auch wieder wie immer bei uns zu Gast unsere Expertin, Sport- und Ernährungswissenschaftlerin Simone Kummhofer. Hallo Simone.
Hallo Christian.
Ja, wie schon im Intro gesagt, nach langer, langer Pause. Wir haben einiges bewegt in den letzten Wochen und Monaten und sehr, sehr intensiv an vielen neuen Dingen gearbeitet und deswegen ist auch dann leider auch zu unserem eigenen Leidwesen. Wir haben immer gesagt, boah, wir müssen Podcast aufnehmen, es gäbe eigentlich so viele Themen und wir haben es zeitlich eigentlich nie wirklich geschafft, dass wir es gut untergebracht haben, aber jetzt sind wir zurück und wir sind zurück mit was ganz, ganz Tollem. Alle von euch, die schon den Podcast jetzt auch mit Kaspar Stornes mitverfolgt haben und die auch unsere Social-Media-Kanäle mitverfolgen oder die auch schon brav bestellt und getestet haben, seit einigen Wochen jetzt ganz neu am Markt von uns. Und darüber werden wir heute vorwiegend sprechen. Unser neues Carbogel und unser neuer Carbogum. Simone, die erste Frage von meiner Seite. Du warst ja auch sehr, sehr lang als Profiathletin unterwegs und hast auch sehr, sehr viele Gels zu dir genommen im Laufe deiner Sportkarriere. Was war auch so für dich der Beweggrund oder wann ist es bei dir so gereift, dass du auch gesagt hast, das gibt's ja nicht, wir müssen endlich einmal etwas machen, das wirklich A, laut unserem Wissensstand vernünftig funktioniert und B, auch endlich einmal vernünftig schmeckt?
Also ganz ehrlich, ich habe mich da sehr lange auch gedanklich gar nicht ranwagen wollen, weil natürlich ist das hochkomplex, weil wir wissen, so ein Gel ist eigentlich nichts anderes als einfach ein Glukosesirup und daraus etwas sehr gut Verträgliches, das heißt möglichst Cleanes zu machen, ist natürlich per se schon schwierig von der Aufgabenstellung her. Deswegen, ich löse ja Aufgaben immer gerne sehr gut und da war mir schon klar, dass das sehr komplex werden wird. Das war mal das eine. Und das andere, naja, irgendwann war es aber dann dennoch so, dass auch nach den ersten Produkten in der Omnipower-Linie die Nachfrage bezüglich eines Gels vor allem immer größer wurde. Und ja, so haben wir uns dann gemeinsam auf die Reise der Produktentwicklung begeben. Und es war zwar langwierig und schwierig, aber mittlerweile sind wir doch, glaube ich, sehr happy mit dem Ergebnis, weil unser Anspruch natürlich immer die Resorptionsfähigkeit ist. Das ist die eine Sache, das Ganze auch wirklich resorbierbar zu machen, so gut wie möglich für den Darm. Aber dann muss der Körper das natürlich auch oxidieren und das sind natürlich zwei komplexe Vorgänge, die schon per se natürlich ein wenig steuerbar sind von Seiten der Produktentwicklung, aber in unser Gesamtkonzept natürlich nur dann gut hineinspielen, wenn die Vorarbeit, also der achtsame Umgang mit seinem Darm, mit seinem Verdauungssystem auch im Alltag gelebt wird und gemacht wird. Das heißt, das ist halt wirklich so ein Puzzlestückchen im Gesamtbild, aber mittlerweile sind wir mit dem Ergebnis doch super happy.
Ja, wie du schon richtig gesagt hast, der Weg war durchaus ein langer und vielleicht für den einen oder die andere von euch so ein bisschen zur Vorstellung. Ich glaube, unser erstes Gespräch über das Thema hatten wir mittlerweile vor knapp 3,5 Jahren. Da ist das Ganze also losgegangen, dass wir gesagt haben, okay, machen wir uns über das Thema Gel Gedanken. Und es hat dann nicht lange gedauert, dann ist die Simone irgendwann gekommen und hat gesagt, also wenn es jetzt um Sporternährung geht, so ein Gel, das ist die absolute Champions League, weil da wirklich etwas Innovatives und etwas Neues zu machen, war einfach oder ist eine sehr, sehr große Herausforderung und was wir ja einfach nicht wollten und auch nie machen werden, ist, dass man irgendwas aus der Schublade nehmen, das es eh von 10 anderen auch gibt, damit wir halt ein Gel haben und einfach unser Logo drauf geben, sondern wir wollten halt wirklich auf Basis unseres Wissensstandes was ganz, ganz Eigenes machen. Und das ist uns nach sehr langer Vorarbeit dann jetzt schlussendlich auch geglückt und auch, muss man auch dazu sagen, nach einigen Rückschlägen, die es in so einem Prozess ja auch immer wieder gibt. Also da kamen teilweise ja dann Prototypen heraus, die völlig unverträglich waren und jetzt auch dann schwierig herzustellen, nicht geschmeckt haben und. Aber wir haben halt nicht aufgegeben und vor allem die Simona und der Team halt immer sehr lange dran geblieben und jetzt am Ende des Tages haben wir ein Produkt, mit dem wir sehr happy sind. Aber jetzt fragen sich natürlich viele, naja, jetzt haben die ja Gel, was haben die denn jetzt wirklich anders gemacht? Und so das Thema, das wir uns ja auch in einem der ersten Schritte immer anschauen bei unseren Produkten, wie du vorher schon gesagt hast, das Thema der Resorptionsfähigkeit und damit wir bestmöglich resorbieren können, spielt die Osmolarität einen sehr, sehr großen Bestandteil. Und jetzt einmal die Frage überhaupt von mir, Simone, was ist eine Osmolarität?
Ja, grundsätzlich ist die Osmolarität im Prinzip die Bezeichnung dafür, wie die Konzentration von gelösten Teilchen in einer Lösung vorhanden ist. Wir vergleichen das Ganze ja immer mit dem Blut. Also wenn wir über Isoton, Hypoton, Hyperton sprechen, dann vergleichen wir das Ganze ja mit dem Blut. Und wir wissen mittlerweile aus der Sporternährungsforschung, ja, sowas gibt's, dass Getränke nicht wie früher gedacht Isoton sein sollten, sondern Hypoton. Den Weg sind wir dann ja auch schon mit dem Carbotonic gegangen. Das heißt, die Teilchenkonzentration ist möglichst gering, um eben gastrointestinale Beschwerden so gut wie möglich zu vermeiden. Jetzt ein klassisches Zuckergetränk mit einer hohen Osmolarität wäre zum Beispiel ein Apfelsaft oder ein Cola oder auch ein Energy Drink. Da ist natürlich die Gefahr, dass es gastrointestinale Beschwerden während der Belastung gibt, sehr hoch. Und das will man natürlich vermeiden. Und mittlerweile geht man eben den Weg, dass es möglichst hypoton ist, aber trotzdem sehr energiereich.
Ja, und das ist ja schon das, was du richtigerweise ansprichst. Eben da kommt jetzt die erste große Schwierigkeit schon einmal ins Spiel. Naja, hypoton zu sein, ist jetzt mal per se nicht so schwierig, aber wir wollen ja viel Energie in unseren Flüssigkeiten oder auch in unserem Gel drin haben. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon, wir versuchen viel Energie reinzupacken und trotzdem die Osmolarität so niedrig wie möglich zu halten, um das Ganze auch bestmöglich resorbieren zu können in der Belastung. Und das ist auch, glaube ich, immer ganz wichtig. Und für alle, die unsere Podcasts ja schon öfter verfolgen, die wissen ja, wir betrachten ja immer diese schwierigstmögliche Basis, die uns unser Verdauungstrakt in der Belastung bietet, weil durch den Shift der Perfusion maximal erhöhte Körperkerntemperatur und einfach ganz veränderte Mechanismen, die im Zuge der Belastung noch funktionieren, und da muss man einfach genau hinschauen. Und jetzt einmal die Frage, wie kann man denn die Osmolarität überhaupt steuern in einem Getränk oder auch in einem Gel?
Ja, also du bist da ja schon sehr weit, weil du hast verstanden, dass man Osmolarität steuern kann. Ich kriege immer wieder auch von Kunden, die auch im medizinischen Bereich arbeiten oder ernährungswissenschaftlich arbeiten, ja, immer die Frage, wie kann denn das sein? Ihr sagt, wir können 100 Gramm Carbotonic zum Beispiel auf 800 Milliliter geben und es ist immer noch hypoton. Das kann ja gar nicht funktionieren, weil ihr habt da so und so viel Gramm Kohlenhydrate drin, das funktioniert ja nicht. Naja, so einfach ist das Ganze nicht, weil wir können natürlich Osmolarität steuern, und zwar indem wir die Ladung der Polymerketten durch die Art der funktionellen Gruppen in den Polymerketten per se so zusammenstellen, dass eben die Osmolarität steuerbar ist. Also zum Beispiel können positive oder negative Ladungen in diesen Polymerketten eingefügt werden. Also das macht man dann ganz absichtlich, um eben die Teilchenkonzentration der Lösung zu beeinflussen. Und das ist eben das Komplexe, weil man muss natürlich diese Monomere, aus denen diese Polymere bestehen, zufügen oder eben weglassen, durch dieses Konzentrationsgefälle dann ja auch ganz entscheidend für die Osmolarität. Also das ist dann quasi ein Syntheseprozess, der hochkomplex ist, aber mittlerweile natürlich auch in der Produktion möglich.
Ja, wie ihr schon seht, einerseits hochkomplex einmal grundsätzlich in der Herangehensweise, aber in weiterer Folge auch hochkomplex dann in der Umsetzung, in der Produktion. Das war ja auch eine sehr, sehr hohe Schwierigkeit, Produktionsstätten zu finden, die überhaupt in der Lage waren, das zu produzieren, was unsere Vorstellungen waren. Es gab ja doch auch einige, die von Beginn weg gesagt haben, was wollt ihr da jetzt von uns? Wir machen seit 20 Jahren das Gleiche und alle sind irgendwie glücklich, weil es eh nichts anderes gibt. Wir können auch nichts anderes. Und auch das war eine große Schwierigkeit, überhaupt da jemanden zu finden, der das für uns abdeckt. Und jetzt ist eigentlich also ein Thema, über das wir schon viel gesprochen haben und wo wir auch dann immer wieder jetzt Fragen dazu kriegen. Jetzt geht es immer um das Thema der Fructose. Jetzt ist es ja schon, im Carbotonic war es ja schon so, wir haben keine freie Fructose im Carbotonic, weil wir ja wissen, dass die Fructose einfach auch für unsere Tight Junctions im Dünndarm schlecht ist und nicht gut resorbiert werden kann. Und jetzt haben wir auch im Gel wieder das Thema, wir haben keine freie Fructose im Gel. Das ist jetzt auch wieder, da geht es jetzt ein bisschen ins Detail. Was ist jetzt denn der Unterschied zwischen Fructose und keiner freien Fructose?
Naja, grundsätzlich ist ja Fructose ein einfacher Zucker. Also wir haben einen Einfachzucker, also ein Monosaccharid, das ist Fructose. Grundsätzlich handelt es sich um eine Ketose, das heißt, die Fructose hat eine Ketogruppe in der Mitte dieser Zuckerkette. Und die Fructose ist ja grundsätzlich eine natürliche Zuckerart, zum Beispiel in Früchten oder auch im Honig. Sie ist aber auch Bestandteil von Tafelzucker, also den weißen Rieselzucker, den wir in der Küche stehen haben. Das ist die sogenannte Saccharose und der besteht aus, also die Saccharose besteht aus Glucose und Fructose. Und das ist ein Unterschied, freie Fructose und eben gebundene Fructose. Und da, Entschuldigung,
es ist nichts passiert. Alles gut, ich gehe einfach weiter.
Und die Fructose hat da eben einen komplexeren Stoffwechselweg. Und wir wissen, dass wir grundsätzlich Athleten, die eher empfindlich sind, die Empfehlung geben, Fructose aus den Sportnahrungsmitteln wegzulassen, also Getränken, Gels und so weiter, weil da die Wahrscheinlichkeit von Beschwerden einfach geringer ist. Grundsätzlich muss man aber sagen, wir wissen immer noch, dass 2:1, also 2 Teile Glucose, 1 Teil Fructose, eigentlich den höchsten Energieoutput für den Menschen produzieren kann, sozusagen. Aber, wie gesagt, da muss man dann immer abwägen. Wir wissen aber auch, dass es einen Unterschied macht, ob es freie Fructose ist oder eben in einem Verbund steht, was dann auch das Beschwerdebild betrifft. Und deswegen lassen wir wirklich die freie Fructose weg, weil da die Wahrscheinlichkeit hoch ist und schauen eben, dass wir es auch wiederum über diese Möglichkeit, es einzubetten, einzubinden in auch eine komplexere Struktur, dann durchaus auch den positiven Effekt dieser guten Energielieferung trotzdem mitgeben. Und scheinbar funktioniert das sehr gut. Das Feedback ist enorm hoch. Wir haben uns das ja auch angesehen, also auch im Labor selber, wie die Resorptionsfähigkeit ist, wie die Oxidationsrate ist und so weiter, und waren eigentlich super happy.
Ein Thema, das ja auch bei der Fructose dann noch dazu kommt, und bitte schaut da auch einmal vielleicht, wenn ihr andere Produkte zu Hause habt, dass wir sehr, sehr oft auch einfach den fruktosehaltigen Maissirup in unseren Produkten drinnen haben, und speziell beim Maissirup haben wir ja mittlerweile einiges auch an Studien vor uns, wo man ja schon definitiv davon abraten sollte, hohe Mengen an Maissirup zu sich zu nehmen. Aber Simone, vielleicht die Frage auch an dich, wo passieren da dann auch die Problemstellungen in weiterer Folge, wenn man, und das wissen wir ja von uns Sportlern, wenn wir viel trainieren, wir nehmen im Schnitt 4.000, 5.000 Kilokalorien am Tag zu uns, wir nehmen immer wieder Gels, immer wieder Gums, wir nehmen unsere Getränke zu uns. Das heißt, da kommt schon viel auf den Körper zu, das belastet ja auch unser System. Und wenn wir da wirklich immer mit hohen Fructoseanteilen, speziell aus Maissirup, konfrontiert sind, entstehen ja doch einige Herausforderungen. Und was sind da definitiv Problemstellungen, die man kriegen kann, Simone?
Ja, also wir wissen ja, also ich habe es vorhin kurz erwähnt, dass die Fructose auch an einen anderen Stoffwechselweg geht, braucht einen anderen Transportmechanismus und wird eben direkt in der Leber verstoffwechselt. Und wir sehen, dass es eine zunehmende Evidenz gibt, dass Menschen, die sehr hohe Mengen an Fructose auch in der Basisernährung zu sich nehmen, also einerseits über Obst, das muss man auch sagen, aber natürlich auch im Verbund dann von Lebensmitteln, wo eben über diesen Fructose-Sirup gearbeitet wird, der eine extrem hohe Süßkraft hat, der sehr billig ist, also der wird gerne verwendet in der Industrie, um Süße hervorzurufen, dass die Menschen, die das eben in hohen Mengen zu sich nehmen, auf lange Sicht dann Stoffwechselprobleme bekommen, die auch natürlich mit der Leber eng verknüpft sind. Also diese nicht-alkoholische Fettleber, die ja mittlerweile, sage und schreibe, 30% der Weltbevölkerung betrifft. Das heißt, fast jeder dritte Mensch hat eine verfettete Leber, obwohl er kein Alkoholiker ist. Früher dachte man ja, das ist per se ein Problem, das die Alkoholiker haben. Der Stoffwechselweg ist ein ähnlicher und die Leber verfettet auch, wenn wir übermäßig viel Fructose zu uns nehmen. Und das ist natürlich etwas, was langfristig, ganz abgesehen von Sportler und Nichtsportler, einfach ein enormes Gesundheitsproblem ist. Insulinresistenz, Typ 2 Diabetes, Fettleibigkeit, metabolisches Syndrom und so weiter, also wirklich kardiovaskuläre, kardiometabolische Probleme hervorruft, die lebensbedrohlich sein können.
Ja, und da kommt jetzt auch ein Punkt zu tragen, den vielleicht einige von euch schon einmal miterlebt haben, die vielleicht einen Halbmarathon, eine Mitteldistanz oder vielleicht sogar einen Marathon, eine Langdistanz, dass man dann auch, wenn man viele Gels und Sportgetränke zu sich nimmt, wirklich so eine Art Sodbrennen entwickelt, dass man wirklich so auch das Gefühl hat, die Speiseröhre brennt und man hat wirklich wie ein Sodbrennen. Hat das auch was in die Richtung damit zu tun?
Naja, bei relativ hohen Belastungen haben wir natürlich auch eine höhere Konzentration an Magensäure, die dann in vielen Fällen ja auch in die Magenröhre, in die Speiseröhre, Entschuldigung, gelangen kann und die dann dieses Sodbrennen quasi, dieses ja unangenehme Gefühl auch hervorruft. Das hat grundsätzlich was mit den Kohlenhydraten zu tun, aber auch per se natürlich mit der Gesamtbelastung des Körpers, also auch oxidativer Stress, Laktat und so weiter. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass eben die Magenverweildauer länger ist. Das heißt, das, was ich zu mir nehme, bleibt einfach auch länger im Magen liegen, weil, du hast es vorher auch erwähnt, Shift der Perfusion, das heißt, der Magen, der Darm ist weniger durchblutet, die Passagezeit, also der Weitertransport ist einfach ein langsamerer und dann ist das auch sehr häufig so, dass es diese Probleme hervorruft bei Produkten, die einfach sehr einfache Zucker verwenden und vor allem viele Zusatzstoffe, also Haltbarmacher, Geschmacksverstärker, künstliche Weichmacher, alles Mögliche, was wir da in der Produktion gerne verwenden, weil es einfach natürlich auch stabil macht. Und das ist natürlich auch für den Athleten eher negativ. Das heißt, man sollte, und da beginnt jetzt die Schwierigkeit, bei diesen Produkten es auch schaffen, möglichst wenig künstliche Zusatzstoffe zu verwenden.
Ja, das war ja auch so ein Punkt, der für uns sehr entscheidend war, einfach alles rauszunehmen aus dem Produkt, was man ja wirklich in der Zeit, in der Belastung nicht unbedingt braucht, weil da ist ja auch immer für uns sehr, sehr spannend, wenn wir so schauen, was der Mitbewerb macht, was die alles in ihre Produkte hineinstopfen. Das schaut zwar immer ganz toll auf der Packung aus und man hat vielleicht sogar zum einen oder anderen einen Health Claim, darf dann irgendwas dazu sagen, weil sich irgendjemand in der EU mal überlegt hat, wenn das und das in einem Produkt drinnen ist, dann darf man dieses und jenes dazu sagen. In der Werbung auf lange Sicht gesehen belastet es aber eigentlich nur unser System. Und wenn wir auch noch einmal zu dem Thema der Osmolarität zurückkommen, jetzt sind ja früher natürlich Osmolarität, ist ganz klar, wenn ich jetzt in etwas Isotones einfach Wasser dazugebe und das Ganze weit, so weit wie möglich herunter verdünne, werde ich auch irgendwann hypoton. Das heißt, ich brauche aber sehr, sehr viel Wasser, sehr viel wasserbelastetes System. Jetzt ist ja der Mitbewerb schon früher auch einmal draufgekommen, es wäre gar nicht so schlecht, wenn wir unsere Gels, sie haben das Hydrolysieren genannt, also auf gut Deutsch, sie haben Wasser dazugegeben und haben die Gels einfach mit Wasser gestreckt, um eventuell ein bisschen weiter in Richtung der hypotonen Lösung zu kommen. Jetzt ist die Frage, hilft es wirklich was oder sollte man schon ein Grundprodukt haben, das einfach, was eben die Ladung der Teilchen betrifft, schon einmal hypoton ist? Oder kann man ein anderes Gel wirklich auch so vernünftig strecken mit Wasser, dass es dann auch hypoton wird?
Naja, da wird es dann eben ganz komplex mit der Steuerung. Natürlich, wenn man zu einem Glukosegel Wasser hinzugibt, verändert sich die Osmolarität, das ist klar. Also hier ist natürlich die Anzahl der Teilchen in dieser Konzentration dann aufgrund der Volumensveränderung natürlich auch anders. Aber wie anders? Also das ist dann ganz schwer messbar in dem Moment, weil wie viel Wasser habe ich jetzt zu mir genommen? Wie stark habe ich es verdünnt? Also ich bin immer ein Fan, nicht Gießkannenprinzip, sondern messen. Und dann weiß ich natürlich, wenn ich ein Gel habe, wo man schon darauf geachtet hat, dass die Osmolarität möglichst niedrig ist, dass ich da wahrscheinlich weniger Probleme habe, dass ich dann nicht mit dem Wasser herumpanschen muss, dass ich keine Probleme bekomme. Also deswegen natürlich die Königsdisziplin auch hier wieder wäre, wenn ich das steuere, wenn ich mir als Produzent die Arbeit antue, das auch in der Entwicklung zu bedenken und nicht dann dem Kunden quasi sage, nimm's, aber bitte Schluck Wasser dazu, wie viel auch immer.
Damit es irgendwie funktioniert.
Ja, genau, probier's mal.
Ist auch ein spannender Punkt. Wer vielleicht den Podcast mit dem Kasper gehört hat, wo er auch gesagt hat, er hat auf der Laufstrecke in Polen, er ist ja fast 18 Kilometer mit unserer kleinen Running Bottle gelaufen und er hatte da 60 Gramm Carbotonic drinnen, also 60 Gramm Kohlenhydrate drinnen und das eben mit Wasser aufgefüllt. Und er hat ganz bewusst, er hatte Gels im Anzug, und er hat aber ganz bewusst immer wieder so im Abstand von 1-2 Minuten aus der Flasche jeweils einen kleinen Schluck genommen, damit er eben auch nicht zu viel Flüssigkeit im Magen hat, damit er, wer das vielleicht schon mal kennt, das ist super unangenehm im Rennen dann irgendwann, wenn es dann so gluckelt im Magen, weil man einfach sehr viel Flüssigkeit drin hat. Und er hat wirklich sehr bewusst immer so schluckweise dann die Dinge zu sich genommen, um eben das zu vermeiden. Und er hat gesagt, er hatte die Gels wirklich nur so als Safety First, wenn er irgendwo so das Gefühl hatte, er kriegt jetzt ein Energieloch, dann hätte er noch ein Gel dazu genommen. Aber wie wir wissen, er ist ja sehr, sehr gut durchgekommen, jetzt auch mit den 60 Gramm, und am Rad hat er 120 Gramm pro Stunde verpflegt und hat somit auch mit fast neuem Weltrekord gewonnen. Abschließend jetzt noch, stellt sich ja immer wieder auch für einige die Frage, naja, warum haben Sie denn jetzt ein Gel und ein Gamm gemacht und worin unterscheiden sich die zwei denn jetzt wirklich?
Warum haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht, warum wir es gemacht haben. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich persönlich einfach immer gerne Gamms genommen habe, da einen hohen Wert auch für uns gesehen habe, quasi, dass es ja doch Menschen gibt, die vor allem im Training gerne auch mal zu einem Gamm greifen. Und auch das Feedback war dann dahingehend in unserem Team eigentlich durchaus positiv. Der Gamm ist im Prinzip zusammengesetzt genau gleich wie das Gel, und das ist auch das Schöne. Wir haben jetzt vier verschiedene Produkte in Wirklichkeit. Also man muss dazu sagen, die Gels sind ja ohne Geschmack, das heißt, die sind geschmacksneutral, aber in quasi koffeinfreier und Koffeinform erhältlich. Und der Gamm ist im Geschmack Cola mit Koffein und im Geschmack Erdbeere ohne Koffein. Das heißt, wir haben vier Produkte, die alle, egal Gel oder Gamm, immer ca. 100, also 100, 101 und 102 Kilokalorien pro Portion haben. Das ist natürlich auch super, weil da muss ich nicht viel rumrechnen. Ich weiß immer genau ungefähr, auf was ich komme, auch vom Kohlenhydratgehalt. Und das macht das Ganze schon einfacher. Also inhaltlich sehr, sehr ähnlich. Es ist im Prinzip eine Verbindung von Gel und Energieriegel, würde ich mal jetzt mal sagen. Es ist ein riesengroßes Gummibärchen, das einfach auch ein bisschen einen Geschmack hat und sicherlich auch eine, vor allem auf der Langdistanz, auch in der Wettkampfphase eine schöne Alternative zum Gel darstellt.
Ja, und das ist sehr spannend, was du jetzt auch sagst. Genau das Feedback kriegen wir eigentlich von allen von unseren Athleten. Also egal, ob das ein Tom Hook ist, ein Georg Enzenberger, ein Yannick Schaufler, ein Kaspar Stornes. Die sagen, wir lieben diesen Gum im Training. Das ist für sie die, weil natürlich, und das vergessen ja viele immer, wir sollten ja im Training auch verpflegen wie im Rennen, weil nur wenn ich auch die Energie im Training zur Verfügung habe, kann ich auch meine Trainingsvorgaben dementsprechend abarbeiten. Und deswegen sollte man da von der Kohlenhydratmenge je nach Art des Trainings, natürlich wenn ihr jetzt ein Fettstoffwechseltraining habt, dann ist es nicht so sinnvoll, wenn ihr da jetzt Kohlenhydrate dazu baut, wobei Fettstoffwechseltraining ist ja jetzt auch schon wieder teilweise so ein bisschen in der Diskussion, aber nichtsdestotrotz, ihr solltet da gleich verpflegen und da ist einfach, ein Gum ist einfach etwas, man kann es kauen, es hat einen Geschmack, es ist einfach, auf das freut man sich mehr, als wir auf ein Gel, obwohl unser Gel unserer Meinung nach auch unfassbar gut schmeckt, man freut sich trotzdem immer noch mehr auf den Gum. Ich sehe gerade auf der Simone am Bildschirm daneben auch zum Beispiel ein Foto von der Carina Reicht, unsere Nachwuchsathletin auf der Kurzdistanz, wie die das erste Mal den ersten fertigen Prototypen, also das war die serienreife Produktion schon von unserem Cola-Gum gegessen hat. Und man muss ja dazu sagen, sie ist selber Veganerin, also die muss eh mal schauen, was sie nehmen kann. Die hat sofort gesagt, könnt Sie mir bitte eine ganze Palette von diesem Cola-Gum zu mir nach Hause liefern, weil sie den so sehr feiert. Und das ist einfach auch der ganz große Grund, warum es die zwei Varianten gibt. Warum gibt es Gum und Gel, um einfach auch euch die Möglichkeit zu geben, ein bisschen Alternative zu haben, eure Trainings so gut wie möglich auch zu versorgen und vor allem für ganz, ganz lange Sachen. Also sei es jetzt ein Ironman, sei es irgendein langer Trailrun, ein Ultramarathon, was ja auch immer beliebter wird, wo die Athleten ja teilweise 16, 17, 20, 30 Stunden unterwegs sind, dass man auch wirklich einmal was hat, was man auch kauen kann und dass man auch das Gefühl hat, man isst etwas im Gegensatz zum Gel. Und deswegen gibt es auch die zwei Varianten. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite war es das einmal im ersten Podcast wirklich zu unseren zwei neuen Produkten zum Carbogel und Carbogum, die ersten Insights für euch, wie man es auch am besten verwendet. Ich sage danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Freut mich, dass wir wieder zurück sind mit dem Podcast. Wir werden schauen, dass wir jetzt wieder mehr Regelmäßigkeit hineinbringen. Und wie immer gehört der Abschluss unserer Expertin, gehört der Abschluss der Simone. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke Chris. Ich habe heute gar nicht mehr viel zu sagen. Ich würde mich freuen über euer Feedback da draußen. Gebt mir mal eure ersten Erfahrungen durch, wie ihr Gel und Gummy so findet. Und dann freue ich mich, dass wir den Podcast nun wieder regelmäßig fortsetzen und über spannende Themen sprechen. Und bis dahin, happy day!